ARD. 13. Januar 1980. Es ist 3 Uhr nachts, als ein Mann, der von allen nur Beban genannt wird, mit dem Auto nach Hause ins Frankfurter Ostend fährt. Er ist 42, ein schlanker Lockenkopf mit spitz zulaufendem Kinn. Obwohl es mitten in der Nacht ist, trägt er eine Sonnenbrille. Er parkt seinen metallicblauen Mercedes vor dem Hochhaus, in dem er zusammen mit seiner Frau und den 5 Kindern wohnt. Der Winter 1980 ist trocken und eisig. Selbst tagsüber liegen die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Der Parkplatz ist von dichten Hecken umgeben. Beban steigt aus und will gerade sein Auto abschließen. Aber dazu kommt es nicht mehr. Bebans Leiche wird erst 5 Stunden später entdeckt. Während die Frankfurter Polizei an diesem Sonntagmorgen den Tatort absichert, macht unter den Menschen kroatischer Abstammung bereits die Nachricht von Bebans Tod die Runde. Denn dieser Mord ist kein gewöhnlicher Mord.
Was wir euch hier erzählen werden, ist eine Geschichte von Geheimdiensten und Geheimbünden.
Von Terror und Gegenterror.
Von Feindschaften, die bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreichen.
Und es geht um die Frage, was macht die Bundesrepublik, wenn auf ihrem Boden ein Konflikt ausgetragen wird, der seine Wurzeln in einem anderen Land hat?
Ich bin Daniel Neitsch.
Und ich bin Carla Reiter.
Ihr hört den Podcast Krieg im Schatten.
Folge 1 von 6.
Sommer 2023. Ich bin in Vionica, einem Dorf im Westen Bosnien-Herzegowinas. Meine Eltern stammen aus der Gegend. Das Dorf, in dem mein Vater geboren wurde, liegt nur 1,5 Fahrtstunden entfernt. In Vionica kenne ich niemanden. Der Grund, warum ich hier bin, ist Beban. Ich will herausfinden, wer dieser Mann war und wofür er gestorben ist. Meine Suche fängt deshalb in dem Ort an, in dem er geboren wurde. Bebans Gedenkstätte steht verlassen auf einem großen, sandigen Platz mit viel Unkraut. Das Denkmal sieht aus wie eine rot-weiß karierte Treppe. Man erkennt das Schachbrettmuster des kroatischen Staatswappens. Kein unübliches Bild, denn hier in der Westherzegowina leben vor allem Kroaten. An der schmalen Seite des Denkmals prangt Bebans Porträt. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme aus jungen Jahren. Darunter eine Inschrift, die Beban in einen großen Kontext setzt.
In den Kroaten schwelte über Jahrhunderte hinweg die Sehnsucht nach der Gründung eines kroatischen Staates auf den Fundamenten des altkroatischen Königtums. Jeder Versuch, einen kroatischen Staat zu errichten, wurde von verschiedenen Feinden in Blut ertränkt. Zu Zeiten des jugokommunistischen Regimes wurden alle bedeutenden kroatischen Patrioten eingesperrt, ermordet oder vertrieben. Die vertriebenen Kroaten überall auf der Welt organisierten sich in Emigrantenvereinen. Einer der Gründer der großen Emigrantenorganisation Vereinigte Kroaten Deutschlands ist Nikola Milicevic Beban. Als ihr angesehenes Mitglied und großer Kämpfer für ein unabhängiges Kroatien wurde er hinterrücks in Frankfurt vom jugoslawischen Geheimdienst UDBA ermordet.
Hier sind die Rollen klar verteilt. Beban als tapferer Kämpfer für ein unabhängiges Kroatien, der vom Geheimdienst kaltblütig ermordet wird. Eine Geschichte in Schwarz und Weiß. Doch wenn man genauer hinsieht, gibt es Widersprüche. Auf dem Denkmal heißt es, er hätte die Organisation Vereinigte Kroaten Deutschlands mitbegründet. Aber das kann so nicht stimmen. Als die Organisation gegründet wurde, war Beban gerade einmal 15 Jahre alt und lebte noch im sozialistischen Jugoslawien. Das ist nur ein kleines Beispiel dafür, was uns in dieser Geschichte immer wieder begegnen wird. Dinge, die Beban zugeschrieben werden, erweisen sich im Nachhinein als falsch oder grob verkürzt. Angaben zu den Organisationen, denen er angeblich angehörte, Kontakte, die er angeblich gepflegt hat, Sachen, die er getan oder nicht getan haben soll. Es ist noch nicht mal geklärt, ob es der jugoslawische Geheimdienst war, der ihn mitten in Deutschland ermordet hat. 44 Jahre später versuchen wir in diesem Podcast, diesen Mord aufzuklären.
Mitten in Deutschland. Das ist wichtig, denn damit hier kein Missverständnis aufkommt. Das hier ist eine deutsche Geschichte, weil sie in Deutschland spielt Und sie beginnt als Kriminalfall, als Geschichte eines nicht aufgeklärten Mordes.
Noch stehen Fragezeichen am Ende der Schlagzeilen zum Frankfurter Mord vom Sonntag an dem Exilkroaten Nikola Milicevic. Opfer eines Mordkomplotts? Killerkommando des jugoslawischen Geheimdienstes unterwegs in der Bundesrepublik? Was sich da wie aus einem Agenten-Thriller ausnimmt, meine Damen und Herren, wird aber von der Bundesanwaltschaft durchaus ernst genommen.
Ernst genommen, aber bis heute nicht aufgedeckt. Das war ein Tagesschaubeitrag von 1980, eine Woche nach dem Mordanschlag. In der Presse und in den Polizeiakten ist immer vom Mordfall Nikola Milicevic die Rede. Doch die meisten Menschen, die den Ermordeten kennen, nennen ihn bei seinem Spitznamen, Bebern. Selbst die Sonderkommission der Polizei, die den Mord untersucht hat, nennt sich Soko Bebern. Deshalb nennen wir Nikola Milicevic ab jetzt auch Bebern.
Als Bebern 1980 ermordet wird, gehört er zu den mehr als 600.000 Menschen mit jugoslawischem Migrationshintergrund, die in der Bundesrepublik leben. Viele davon sind Kroaten. Die meisten von ihnen sind zum Geldverdienen nach Deutschland gekommen. Einige Kroaten aber beantragen als Gegner des jugoslawischen Staates Asyl in Deutschland und erhalten es sehr oft auch. Sie sind gemeint, wenn wir von Exilkroaten sprechen. Und Bebern ist einer von ihnen.
Kurz nochmal zur Erinnerung. Jugoslawien ist ein Vielvölkerstaat, der 1918 als Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen gegründet wurde. Seit 1945 hält dort der Bund der Kommunisten unter Staatspräsident Tito die Macht in den Händen. Doch wie es bei Vielvölkerstaaten so ist, gibt es zwischen den unterschiedlichen Landesteilen und Völkern häufiger Konflikte. In den 1990ern führt das schließlich zum blutigen Zerfall des Staates. In den Jugoslawienkriegen.
Doch davon ist man im Januar 1980 noch weit entfernt. Wir befinden uns mitten im Kalten Krieg. Die Sowjetunion ist in Afghanistan einmarschiert. In Karlsruhe gründet sich eine neue Partei, die Grünen. In Slowenien liegt Tito im Krankenhaus und wird an seinem Raucherbein operiert. Und in Frankfurt sitzen im Schatten der noch etwas löchrigen Skyline ein paar Leute zusammen in einer Kneipe.
Dort treffen sich fast ausschließlich Exilkroaten, also jene kroatischen Zuwanderer, die davon träumen, Kroatien wieder zu einem von Jugoslawien unabhängigen Staat zu machen.
Das Lokal trägt den Namen der kroatischen Stadt Osijek. Eine Jugokneipe, wie es sie heute noch manchmal gibt. Es herrscht ein reges Kommen und Gehen. Und irgendwann taucht auch Bebern dort auf. Man kennt sich. Aber das heißt nicht, dass man sich über den Weg traut. Bebern ist bekannt. Auch als Gegner des jugoslawischen Regimes.
An diesem Abend waren vier Leute im Lokal, die Nikola Milicevic schon lange im Verdacht hatte. Und nicht nur er, sondern wir alle. Aber er besonders. Er hatte nämlich eine gute Informationsquelle in seiner Heimatstadt, Mostar. Von dort hatte er gehört, dass Leute unterwegs seien, die einen Exilkroaten in Frankfurt ermorden sollten.
Das gerade war ein Bekannter von Nikola Milicevic, also von Bebern, im Gespräch mit den ARD-Tagesthemen.
Angeblich wurde Bebern also vorgewarnt. Und trotzdem verlässt er Zeugenaussagen zufolge spät nachts alleine sein Stammlokal und fährt ohne Umwege nach Hause. Wenn es stimmt, dass er seit Jahresanfang täglich im Osijek war, dann hat er es seinen Mördern nicht sonderlich schwer gemacht, ihn auszukundschaften und die richtige Gelegenheit abzuwarten.
Dabei scheint man in exilkroatischen Kreisen in Frankfurt sogar zu wissen, wer Bebern umbringen will. Die Zeugenaussage aus der Kneipe geht noch weiter.
Er konnte nicht hundertprozentig sagen, dass er es war, der ermordet werden sollte. Aber Tatsache ist, dass alle vier, auf die er uns aufmerksam gemacht hat, von denen er behauptete, dass sie für die UDBA arbeiten, an dem Abend des Mordes um ihn in diesem Lokal waren.
UDBA. Eigentlich eine Abkürzung für Ured Državne Bezbednosti, Büro der Staatssicherheit. Durch das zusätzliche A am Ende klingt die Buchstabenfolge wie ein Eigenname, so ähnlich wie Stasi im Deutschen. Als wäre die UDBA ein Lebewesen und keine Behörde. Bei Menschen mit ex-jugoslawischem Migrationshintergrund ist die UDBA bis heute ein Mythos. Jeder hat schon von ihr gehört. Eine Organisation, die im Hintergrund Feinde des sozialistischen Jugoslawiens bekämpfte. Mit allen Mitteln.
Welche Aufträge haben Sie in dieser Zeit erledigt oder erledigen sollen?
Ich sollte mich bewegen in die kroatischen Organisationen, schreiben. Informationen schicken nach Jugoslawien über Bewegung die kroatische. Später habe ich von der jugoslawischen Geheimdienst bekommen Mordaufträge.
Das berichtet ein ehemaliger Mitarbeiter der UDBA nach seiner Zeit beim Geheimdienst in einem Interview mit dem deutschen Fernsehen. In den Ermittlungen im Mordfall Bebban ist von nicht weniger als 36 Morden, Mordversuchen und Attentaten in Deutschland allein zwischen 1962 und 1980 die Rede. Sie alle sollen auf das Konto der UTPA gehen. Nicht immer, aber in den allermeisten Fällen waren die Opfer Kroaten.
UTPA nam je sudba. So lautet ein geflügeltes Wort im Serbokroatischen. Die UTPA ist unser Schicksal. Und während die UTPA für viele jugoslawienstämmige Menschen manchmal sogar ein tödliches Schicksal war, hat die deutsche Mehrheitsgesellschaft davon extrem wenig mitbekommen.
Denn für die meisten Westdeutschen ist Jugoslawien damals vor allem ein Urlaubsziel. Die Inseln im klaren Wasser, Kieselstrände, Djuvec-Reis und Cevapcici. Von den politischen Spannungen im Urlaubsland, die auch ihre jugoslawischstämmigen Nachbarn bewegen, bekommen sie eher selten was mit.
Wenden wir uns nochmal den konkreten Tatumständen beim Mord an Bebban zu.
Er wird mit 6 Kugeln in seinem Körper gefunden. Die Schüsse haben sein Herz und die Lunge getroffen, Magen, Darm, Leber und Zwerchfell durchlöchert. Auch im Oberschenkel und im Rücken bleibt je eine Kugel stecken. Ein Foto vom Tatort zeigt, dass Bebban nach hinten gekippt ist. Sein linker Unterschenkel ist unnatürlich weggeknickt und liegt verdreht unter seinem Körper. Er ist mit seinem Hinterkopf auf die Parkplatzmarkierung neben seinem Auto gefallen. Bei der Obduktion werden die Pistolenkugeln aus seinem Körper herausoperiert. Kaliber 7,65. Alles andere als eine seltene Munition. Beim Bundeskriminalamt stellen die Forensiker aber etwas sehr Spezifisches auf den Kugeln aus Bebbans Leiche fest. 4 Feldeindrücke mit Rechtsstrahl.
Das sind Spuren, die der Lauf der Pistole auf den Kugeln hinterlässt. So kann man den Typ und manchmal auch die Marke der Pistole bestimmen.
Den Ermittlern kommt das bekannt vor. In 10 weiteren Fällen von Mord oder Mordversuch wurden genau dieselben Spuren festgestellt. Die Opfer waren immer Migranten, die als Gegner des jugoslawischen Staates galten. Für die Soko Bebban deutet die Tatwaffe deshalb schnell auf den jugoslawischen Geheimdienst hin. Die UTPA.
Während Bebbans Leiche bei der Polizei liegt, wird seine Familie für das Fernsehen interviewt. Die Witwe und ihre 5 Kinder lehnen an einer 70er-Jahre-Tapete. Graue Karos mit roten Ornamenten. Alle tragen schwarz. Die Kinder schauen in die Kamera. Bebbans Frau hält ihren Blick nach unten gerichtet.
Frau Milicevic, glauben Sie, dass bei dem Mord an Ihrem Mann der jugoslawische Geheimdienst im Spiel war?
Ja.
Warum?
Warum? Ich bin mehreres Mal angerufen und betrogen. Also haben die mir gesagt, sie werden uns alles umbringen. Mich und Kinder.
Es scheint so, als sei nicht nur Bebban bedroht worden, sondern seine ganze Familie.
Das scheinen die Ermittler aber nicht besonders ernst genommen zu haben. Nichts deutet darauf hin, dass Bebbans Familie nach dem Mord Personenschutz bekommen hat. In den Akten findet sich nur die Einverständniserklärung von Bebbans Frau, dass jemand ein Aufnahmegerät an ihr Telefon anbringen darf, um solche Anrufe aufzuzeichnen und in die Ermittlungen mit einzubinden.
Zurück zum Tatablauf. Nach Aussage seiner Frau hat Bebban am Vortag das Haus gegen 15 Uhr verlassen. Davor soll er zu Mittag gegessen und ferngesehen haben. Das war das letzte Mal, dass seine Frau ihn lebend gesehen hat. Wo er unterwegs war, wenn er nicht zu Hause war, hatte ihr selten erzählt. All das wissen wir nur aus den Akten.
Denn leider lehnt es Bebbans Familie ab, mit uns über den Fall zu sprechen. Wir müssen also andere Menschen befragen, die ihn kannten.
Kann ich ein bisschen lauter reden? Altersbedingt so ein Diskoschaden nennt man meinen Ohren als das.
Der Mann mit dem Diskoschaden hier ist Helmut Rosebrock, Rechtsanwalt im Ruhestand. Er hat Bebban 1978 kennengelernt. Fotos aus dieser Zeit zeigen Rosebrock als schlaksigen Mitdreißiger im Anzug mit buschigem Oberlippenbart und wilden, lockigen Haaren. Die Haare sind inzwischen nicht mehr da, der 3-Tage-Bart schneeweiß. Schlaksig wirkt Rosebrock aber immer noch und sehr agil für einen immerhin 80-Jährigen.
Waren Ihnen Exilkroaten und das Ganze überhaupt ein Begriff?
Nein.
Nee, noch nie vorher gehört, auch nicht irgendwie von den Anschlägen, die es da gab?
Nein, also war mir überhaupt kein Begriff. Ich kam durch diese ganze Geschichte dadurch rein und dadurch habe ich zum ersten Mal von sowas wie Exilkroaten eigentlich erfahren, durch den Buffetier in einer Pizzeria, die ich frequentiert habe. Und das war ein Kroate. Dieser gute Bekannte von mir, der wusste natürlich, dass ich Anwalt war. Irgendwann hat sich das rumgesprochen und der rief mich eines Abends spät an und wir waren per Du und gesagt, Helmut, ich brauche mal deine Hilfe. Du kennst wahrscheinlich von dieser ganzen Geschichte gar nichts. Weißt du, was Exilkroaten sind? Nein. Ich erkläre dir das, wir sind oder die sind gegen das jugoslawische Regime.
Und Anwalt Rosebrock erfährt noch mehr. Zum Beispiel, welche Rolle die UTPA für die Exilkroaten spielt.
Da gibt's so einen Geheimdienst, der heißt UTPA. Und der bringt unsere Leute manchmal um. Und ich habe einen guten Freund, der ist gefährdet und wir haben die Verabredung getroffen, dass er mich jeden Abend anruft und sagt, ich lebe noch, es ist alles in Ordnung. Wenn das ausbleibt, dann soll ich mich kümmern. Dieser Anruf blieb aus und dieser Freund bat mich, rauszukriegen, was da los war. Ich habe dann am nächsten Morgen rumrecherchiert. Ich habe rausgekriegt, dass er nicht vom jugoslawischen Geheimdienst entführt worden war, dass er auch nicht ermordet worden war, sondern dass er in Auslieferungshaft saß.
Der Mann in Auslieferungshaft, von dem hier die Rede ist, ist Ljubomir Dragoja. Ein weiterer Exilkroate mit einschlägiger Vergangenheit. 3 Jahre zuvor hat er sich beim Basteln von Bomben aus Versehen die rechte Hand weggesprengt. Und wer sitzt mit ihm im Gefängnis? Nikola Milicevic, also Beban. 1978 fordert Jugoslawien die Auslieferung der beiden. Und Rosebrock soll das verhindern. Nach dieser Pizzeria-Geschichte wird er zu einer Art Szeneanwalt der Exilkroaten in Frankfurt. Die Leute vertrauen ihm und er kennt sich immer besser aus. Aber auf eine Frage hat auch er keine Antwort.
Warum Milicevic? Das ist meine Frage, weswegen ich auch gesagt habe, dass er nicht so recht in das System gepasst hat. Ich weiß es nicht, warum. Ich habe ihn nie so erlebt als großen politischen Anführer oder als großen Politiker überhaupt. Ich habe ihn eher sozusagen als Dabeiseienden erlebt, der sowohl die Ziele gebilligt hat, der wohl das auch gerne einen unabhängigen Nationalstaat wollte, aber ich habe ihn nie so richtig mitbekommen als jemand, der vehement da im Einsatz und im Kampf war. Das kann natürlich auch andere Gründe haben. Ich kann nur sagen, für mich war es sehr überraschend, dass ausgerechnet er derjenige dann war. Ein gepflegter, guter Geschäftsmann. Nicht unbedingt das, was man so unter einem Terroristen versteht.
Rosebrock spricht hier aus, was Jugoslawien Beban vorwirft. Nämlich ein Terrorist zu sein. Genau deshalb soll er dorthin ausgeliefert werden. 2 Jahre vor seiner Ermordung. Sein Anwalt aber hat Beban ganz anders in Erinnerung. Als jemanden, der sich zwar für die Unabhängigkeit Kroatiens von Jugoslawien eingesetzt hat, aber nicht an vorderster Front kämpfte. Und schon gar nicht zu Gewalt griff.
Okay, Beban setzt sich gegen Jugoslawien und für ein unabhängiges Kroatien ein. 1978 sitzt er in Auslieferungshaft. Rosebrock holt ihn da raus. 2 Jahre später sitzt er in seiner Stammkneipe und erzählt, dass die UTBA Agenten nach Frankfurt geschickt habe, um Exilkroaten zu ermorden. Trotzdem kommt er jeden Tag in dieselbe Kneipe, fährt nachts alleine nach Hause und wird schließlich ermordet. Warum sollte der jugoslawische Geheimdienst einen einfachen Frankfurter Geschäftsmann ermorden? Einen Familienvater mit 5 Kindern? Weil er sich für ein unabhängiges Kroatien einsetzt?
In den Ermittlungsakten finden wir Zeugenaussagen der Person, die mit Beban seinen letzten Abend in der Kneipe verbracht haben. Sie zeigen uns nochmal, wie Beban von anderen Exilkroaten wahrgenommen wurde.
Gegen 16.15 Uhr erscheint der jugoslawische Kellner Jure S. und erklärt, zur Wahrheit ermahnt, Folgendes.
Ich weiß, dass der Beban tot ist. Ich habe es gehört. Den Beban habe ich heute gegen 1 Uhr zuletzt in der Gaststätte Osijek gesehen. Im Lokal haben wir zu viert Bellot gespielt. Bellot ist ein Kartenspiel wie Skat. Nach Lokalschluss sind wir dann gegangen.
Nur einen Tag nach Bebans Ermordung weiß man anscheinend schon von seinem Tod. Und wenn man die Aussage so hört, scheint der Zeuge nicht mal davon sonderlich überrascht gewesen zu sein. Der Wirt vom Osijek kann uns dann sogar noch etwas darüber sagen, wie viel Beban von sich persönlich in der Kneipe preisgab.
Auf der Dienststelle erscheint der Gastwirt S., Inhaber des Lokals Osijek.
Seit ich mein Lokal habe, kenne ich den Beban. Gesehen habe ich ihn schon seit 1972-73 in Frankfurt, weil er selbst ein Lokal hatte. Beban war dann in meinem Lokal Osijek Stammgast. Im neuen Jahr, also 1980, ist er fast täglich gekommen. Was Beban gearbeitet hat und wo er gearbeitet hat, weiß ich nicht. Mir ist bekannt, dass Beban Exilkroate war. In meinem Lokal hat Beban in meinem Beisein in keinem Fall über politische Dinge gesprochen. Ich habe auch von ihm nie gehört, dass er sich bedroht fühlte.
Vielleicht war Beban ein total abgebrühter Typ, der keine Angst kannte.
Oder er war tatsächlich eher harmlos und sehr unbedarft.
Der Anstreicher Andrea M. macht nachstehende zeugenschaftliche Angaben.
Der Milicevic ist mir gut bekannt. Ich kenne ihn auch unter dem Spitznamen Beban. Er ist nur 6 Kilometer von meinem Heimatort entfernt geboren. Ich kann nicht sagen, zu welcher Gruppe Exilkroaten er zu rechnen ist. Er war aber organisiert. Welche Funktion er innehatte, kann ich nicht angeben. Hätte ich ihn einmal danach gefragt, hätte ich mich verdächtig gemacht. Deshalb unterließ ich es.
Es scheint so, als ob ihn alle kennen. Aber keiner hat so eine genaue Idee davon, wer Beban wirklich ist. Nur in der Zeugenaussage von Kfz-Meister Jarko S. erfahren wir, dass Beban vielleicht doch nicht so abgebrüht war und sich verfolgt fühlte.
Ich habe den Milicevic schon am Freitag im Osijek getroffen. Da betrat der Jugoslawe S. das Lokal. Ich habe gehört, wie Milicevic zu uns sagte, der S. sei ein UTPA-Agent und folge ihm ständig. Vor 3 Jahren ist auch versucht worden, mich als Agent zu werben. Ich wurde immer wieder angerufen und gefragt, ob ich endlich zur Mitarbeit bereit wäre.
Es ist wohl ziemlich leicht, sich in diesen Kreisen verdächtig zu machen. Wer nach politischen Aktivitäten fragt, ist verdächtig. Wer neu in einer Gastwirtschaft auftaucht, auch. Der Geheimdienst treibt sich offensichtlich genauso in den Kneipen herum wie alle anderen. Und alle scheinen darüber irgendwie Bescheid zu wissen.
Das hat uns auch Bebans Anwalt Helmut Rosebrock bestätigt.
Es gab keinen, von dem nicht irgendjemand behauptet hat, er sei UTPA. Und insofern gab es tausende von Gerüchten. Das schwirrte so.
Rumschwirren ist ein gutes Stichwort. Denn wenn man sich die Zeugenaussagen so durchliest, dann schwirren allerlei Informationen über Beban durch die exilkroatische Szene. Vor allem über den Abend vor seiner Ermordung. Schlosser Dragope weiß zum Beispiel Folgendes zu berichten.
Am Samstag, den 12. Januar 1980, war ich auf der Gedächtnisveranstaltung im Steinernen Haus zum Todestag Dr. Pavelic. Ich bin gegen 17.30 Uhr mit einem Taxi zum Lokal Osijek gefahren. Den Beban habe ich bei seinem Eintreffen nur begrüßt. Ich habe von Landsleuten gehört, dass er vorher im Zagreb und im Hajduk Split gewesen sein soll. Es könnte sein, dass der Beban sich noch mit jemandem privat verabredet hat. Dies müsste allerdings ein guter Freund gewesen sein, denn sonst würde er das nicht tun. Er war diesbezüglich sehr vorsichtig.
Dr. Pavelic, von dessen Gedenkfeier der letzte Zeuge sprach, war übrigens der Führer der faschistischen Ustascher Bewegung und Chef des mit Nazi-Deutschland verbündeten unabhängigen Staats Kroatien im Zweiten Weltkrieg. Verantwortlich für den Völkermord an Serben, Roma und Juden in seinem Herrschaftsgebiet. Am Abend vor Bebans Ermordung wurde also mitten in Frankfurt eine Gedenkveranstaltung für den kroatischen Faschistenführer abgehalten. Beban aber hat an der Veranstaltung nicht teilgenommen.
Es gibt widersprüchliche Aussagen und viel Misstrauen im Mordfall Beban, weil überall der Geheimdienst vermutet wird. Die Vorgehensweise der Täter und die Tatwaffe deuten tatsächlich auf die UTPA hin. Bis jetzt wissen wir, dass es um eine Auseinandersetzung zwischen dem jugoslawischen Staat und kroatischen Separatisten geht und dass Beban zu letzteren zählte. Wir wissen auch, dass Bebans Familie bedroht wurde und dass Jugoslawien versucht hat, ihn in die Finger zu bekommen, weil man Beban für einen gefährlichen Terroristen hielt. Was wir bislang nicht wissen ist, was soll Beban getan haben und wer war sein Mörder?
Hier ist das deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Unumstritten, und das sollte man doch noch einmal deutlich sagen, meine Damen und Herren, ist die Zwiespältigkeit der ebenfalls mit Terror arbeitenden Opfer des unterirdischen Kampfes der Kroaten.
5 Tage nach den tödlichen Schüssen werden die sterblichen Überreste von Nikola Milicevic, genannt Beban, auf dem Frankfurter Hauptfriedhof beigesetzt. Das Begräbnis ist zugleich eine politische Demonstration. Bebans Sarg schmückt eine kroatische Fahne. Rund 400 Menschen sind gekommen, darunter alle prominenten Vertreter der Exilkroaten in Deutschland.
Zu ihnen zählt auch der 33-jährige Tomislav M., Religionslehrer aus Offenbach. Er gilt als ein besonders radikaler Wortführer in der exilkroatischen Szene und als jemand, der gerne die Öffentlichkeit sucht. Es verwundert daher nicht, dass er die Beisetzung für einen großen Auftritt nutzt.
Die Schüsse auf deinen Körper sind Schüsse auf Kroatien und Schüsse auf uns alle. Du bist für unsere kroatische Heimat gefallen und dafür hast du unseren Dank. Wir wissen, dass wir es mit einem blutdurstigen und unbarmherzigen Feind zu tun haben. Er hat nicht einmal vor der Tatsache gezögert, dass deine 5 Kinder als Waisen zurückbleiben. Aber, lieber Nikola, wir schwören an deinem offenen Grab, wir werden deinen Weg, den Weg von Bruno Busic und den Weg aller gefallenen Kämpfer für Kroatien weitergehen. Das ist unser Eid, lieber Nikola. Du sollst in Frieden ruhen und wir schwören, dass du gerecht wirst.
Eine Kampfansage auf einer Beerdigung. Und was das Ganze noch grotesker macht, der Mann, der hier gerade so heroisch schwört, den Ermordeten zu rächen.
Wird später zum Hauptverdächtigen im Mordfall Bebban.
Das war Folge 1 von 6.
Krieg im Schatten ist eine 6-teilige Produktion des Hessischen Rundfunks für die ARD Audiothek. Wenn ihr noch mehr spannende True Crime Geschichten hören wollt, empfehlen wir euch den Podcast ARD Crime Time in der ARD Audiothek.